Ich würde gerne auch noch einmal beten. Herr, du heilst uns durch Gnade. Du bist an uns interessiert, an allem, wer wir sind und was in unserem Herzen ist. Und ich bitte dich, dass du auch jetzt wirkst durch deinen Heiligen Geist in meinem Herzen, in unseren Herzen, und dass du meine Worte, deine Worte sein lässt und dass ja, du dich verherrlichst, du uns Segen bringst, dass du uns hilfst, uns stärkst, uns ermutigst, uns führst und leitest. Danke, dass wir dich darum bitten dürfen. Danke, dass du es in Gnade und aus Liebe so gerne tust. Amen. Vielleicht kennst du das auch. Du sitzt zu Hause und willst die Bibel lesen, aber alleine Bibel lesen ist viel schwieriger. Ist anstrengend, man muss sich dazu überwinden. Aber dann zusammen im Hauskreis, liest auch zusammen, und da ist es viel motivierender und stärkender und es macht auch viel mehr Spaß. Stell dir mal vor, du würdest einfach immer zusammen mit anderen lesen können. Und es wäre immer zusammen wie ein Hauskreis und man liest und vertieft sich gemeinsam rein. Ich finde das eigentlich eine echt schöne Vorstellung. Und ich glaube, es ist auch gar nicht so weit weg von dem, wie es eigentlich gedacht ist. Denn wir alle brauchen einander, wir alle brauchen Gemeinde, um richtig mit der Bibel umzugehen. Richtig Bibel lesen geht auch nur gemeinschaftlich. Darum soll es heute Morgen gehen. Und damit machen wir weiter in unserer Predigtreihe über die Bibel und darüber, was machen wir mit der Bibel. Es geht weiter um Sachen, die unser Herz betreffen beim Bibellesen. Und dazu müssen wir uns eben auch anschauen, lassen wir dabei auch andere an uns ran? Lassen wir auch andere an unser Herz ran? Sind wir bereit? Wollen wir das Bibellesen auch gemeinschaftlich? Denken wir, dass es auch nur gemeinschaftlich richtig geht? Letztlich brauchen wir alle Gemeinde, um richtig mit der Bibel umzugehen. Darum soll es heute Morgen gehen und dazu wollen wir uns verschiedene Situationen oder Stellen anschauen, wo im Neuen Testament auch zusammen an die Schrift herangegangen wurde. Und dadurch wollen wir eben sehen, welche Bedeutung gemeinschaftliches Bibellesen auch für uns heute hat. Und wir werden da auf vier Sachen stoßen. Das erste, was wir sehen werden, nicht jeder hatte seine eigene Bibel. Das zweite, was wir sehen werden, ist, es lohnt sich so sehr, sich zusammen rein zu vertiefen. Das dritte, auch Predigt ist eine gemeinsame Sache. Und dann das letzte, das Wort in und über der Gemeinde. Und das erste, was wir uns dabei eben vor Augen führen müssen, ist, nicht jeder hatte damals eine eigene Bibel. Und das sehen wir an so einer Stelle wie in 1. Timotheus 4, Vers 13. Da sagt Paulus zu Timotheus, lieber Timotheus, bis ich komme, achte auf das Vorlesen. Also wir sind hier im Gottesdienst und da meint Paulus, da sollen biblische Texte vorgelesen werden. Timotheus soll im Gottesdienst einfach die Bibel vorlesen. Warum das? Das kann doch auch, also einmal nur Bibel lesen kannst du auch zu Hause machen oder mit einer Hörbibel hören. Nein, damals konnte man das nicht. Damals hatte nicht jeder seine eigene Bibel. Privates, persönliches Bibellesen, das gab es damals im Prinzip nicht. Also auch sowas wie stille Zeit machen gab es nicht. Alleine beten, definitiv, das gab es. Und damals wurde auch viel in der Gruppe auswendig gelernt und das konnte man dann auch für sich alleine vor sich her sagen. Aber was es nicht gab, ist, jeder Christ setzt sich alleine hin und liest für sich in der Bibel. Dazu werden wir auch nicht direkt aufgefordert. Ich bin trotzdem sehr dafür, das zu machen, aber wir werden nicht direkt dazu aufgefordert. Wir werden dazu aufgefordert, die Schrift zu kennen, Gottes Wort zu bewahren und auch viel darüber nachzudenken und es zu befolgen. Aber es heißt nirgends, der einzige Weg, wie du das machen kannst, ist, oder wie du es machen sollst, dass du es alleine machst. Die einzige Stelle, wo jemand alleine liest in der Bibel, ist in Apostelgeschichte 8. Und selbst da kommt dann einer, der ihm erklären muss, was genau es bedeutet, was er da liest. Also auch er liest am Ende doch wieder nicht alleine. Das ist die Geschichte, wo der Kämmerer aus Äthiopien nach Jerusalem kommt. Also ein Kämmerer ist sowas wie ein Finanzminister. Und der fährt dann, nachdem er in Jerusalem war, wieder zurück in seine Heimat. Und er liest alleine für sich in einem Buch aus der Bibel. Und zwar den Propheten Jesaja. Davon hat er eine Schriftrolle. Vielleicht hatte er auch noch mehr Schriftrollen, vielleicht auch nicht. Vielleicht hatte er nur diese eine Schriftrolle. Und es ist überhaupt schon was Besonderes, dass er sich eine Schriftrolle leisten konnte. Er war als Finanzminister und als hoher Beamter da im Königshaus, war er ein reicher Mann und er konnte sich sowas leisten. Die meisten Menschen damals konnten sich nicht mal eine Schriftrolle mit einem biblischen Buch leisten, geschweige denn eine ganze Bibel. Das lag daran, dass die Texte damals sehr aufwendig von Berufsschreibern per Hand abgeschrieben wurden. Also auf Papyrus, auf Pergament, was auch schon mal teurer war als heute, einfach Kopierpapier. Und dann musstest du diesen Schreiber bezahlen. Also wenn du eine Bibel haben wolltest, konntest du das in Auftrag geben. Was hätte dich das gekostet? Mehrere Jahresgehälter. Er musste da mehrere Jahre dran arbeiten, um so eine Bibel fertig abzuschreiben. Das hätte dich mehrere Jahresgehälter gekostet. Also für die meisten Menschen war eine Bibel völlig unbezahlbar. Mehrere Schriftrollen gesammelt gab es damals zum Beispiel im Tempel oder in den Synagogen, in den einzelnen Städten. Und später gab es so mehrere Schriftrollen, vermutlich dann auch in den wohlhabenden Gemeinden. Also auch nicht in jeder Gemeinde, aber als Gemeinde war es maximal dann möglich, sich zusammen eine Bibel zu leisten. Meistens eher nur einzelne Bücher aus der Bibel. Zum Beispiel jetzt eine Gemeinde unserer Größe hätte sich vielleicht eine leisten können. Ganz sicher, glaube ich, kann man das nicht sagen. Vielleicht hätten wir uns eine leisten können, so für mehrere hunderttausend Euro umgerechnet. Also wir müssten überlegen, okay, wollen wir zusammen ein Gemeindehaus haben oder wollen wir zusammen eine Bibel haben? Und erst in der Neuzeit hat sich das geändert. Im 15. Jahrhundert hat Johannes Gutenberg den Buchdruck erfunden. Und ab da konnte dann schon etwas günstiger und in ein bisschen größeren Mengen konnten dadurch Bücher hergestellt werden. Sofort bezahlbar waren Bibeln damit aber auch noch nicht. Das hat dann erst sich über die weiteren Jahrhunderte, erst dadurch wurde es dann günstiger. Und dann so vor 100 bis 200 Jahren fing es an, dass quasi jeder Haushalt zu Hause eine Bibel hat. Also so meine Großeltern, da war es so, jede Familie hat eine Familienbibel. Und dann erst mit der Erfindung von Computern und Druckern wurde es wirklich zur Massenware oder dass wirklich jeder persönlich eine Bibel hatte oder sogar mehrere Bibeln. Ich habe bei uns mal zu Hause nachgezählt, wie viele Bibeln wir haben. Also die gedruckten Bibeln online oder digital sind es auch nochmal mehr. Gedruckte Bibeln haben wir tatsächlich 27 Stück zu Hause. Und ich will damit nicht sagen, oh, wir bösen, reichen Leute, die wir das gar nicht zu schätzen wissen. Ich will damit sagen, erstmal einfach, okay, das hat sich super krass geändert. Bibellesen ist zu einer sehr individualistischen Sache geworden. Ich habe wirklich komplett die Möglichkeit, es einfach alleine zu machen, einfach allein die Bibel zu lesen. Das war früher nicht möglich. Die Bibel lesen und auf die Bibel hören, das war immer eine Gemeinschaftssache. Und letztlich ist das passiert wegen der Technik, weil bessere Technologien erfunden wurden. Erst der Buchdruck und dann Computer und Drucker. Und dann, glaube ich, ist es beim Bibellesen wie mit aller Technik. Technik birgt die Gefahr, dass wir uns voneinander isolieren. Technik birgt die Gefahr, dass wir uns voneinander isolieren. Das sieht man zum Beispiel auch am Beispiel Musik. Früher musste man ins Konzert gehen, um Musik zu hören. Oder in die Kirche. Anderswo gab es keine Musik. Dann irgendwann gab es die Erfindung des Radios. Man saß noch als Familie um das Gerät zusammen, konnte zusammen Musik hören. Irgendwann kamen dann CD-Player und Kassettenrekorder. kamen auch in die Kinderzimmer und da hatten die Kinder ihr eigenes Programm und die Eltern hatten ihr eigenes, was sie hören. Und dann Kopfhörer, die einem ein komplett eigenes und abgeschottetes Musikerlebnis bieten. Also durch die Technik wurde das Konsumieren von Musik immer individualistischer. Gemeinschaft brauchte man nicht mehr, um Musik zu konsumieren. Und bei Technik ist das oft der Fall. Du kannst mal verschiedene Sachen durchgehen, überlegen, wie sich das entwickelt hat. Mobilität, Informationsbeschaffung, wie wir Häuser bauen. Technik ermöglicht es uns, alles für uns alleine zu machen. Und das ist eine große Gefahr von Technik. Und ich bin nicht gegen Technik, aber Technik darf uns nicht wegnehmen und darf uns da nicht rausdrängen von dem, was wir als Menschen so sehr brauchen. Und das ist Gemeinschaft. Auch bei Bibellesen ist das letztendlich passiert, oder bei der Bibel ist das letztendlich passiert. Und auch das ist definitiv nicht nur schlecht, es ist auch ein Segen, dass jeder seine eigene Bibel hat. Die Frage ist, nutzen wir diesen Segen? Oder wissen wir das wirklich so richtig zu schätzen? Oder sind wir dann doch wegen unserem Reichtum blind dafür? Und dann, ja, nutze deine eigene Bibel und sei dankbar dafür. Du hast sie, weil Gott die Technik dafür hat erfinden lassen. Und nutze auch andere Technik, um die Bibel in dein Leben sprechen zu lassen. Aber lass dir bitte davon nicht wegnehmen, was du auch so sehr brauchst. Gemeinschaft. Vor allem auch, dass so ein Schatz wie die Bibel, dass du das Teil sein lässt von Gemeinschaft. Es ist nicht gedacht, dass wir die Bibel nur für uns alleine haben und nur für uns alleine lesen. Die Bibel ist für uns als Gemeinschaft gedacht. Und sie hat auch so sehr die Fähigkeit, uns zusammenzubringen, weil die Bibel uns sagt, vor Gott seid ihr alle gleich. Und sie sagt uns, vor Gott seid ihr alle begnadigte Sünder oder erlösungsbedürftige Sünder und könnt diese Gnade in Jesus bekommen. Das verbindet uns. Die Bibel verbindet uns. Und dann sind wir das manchmal einfach gewohnt und müssen aber von Neuem lernen, wie es geht, die Bibel auch zusammen zu benutzen. Und wie wir das weiter tun können, dazu lasse ich von den nächsten Bibelstellen weiter ermutigen und inspirieren. Also das war jetzt erstmal die Grundlage. Okay, wir haben gesehen, alleine Bibel lesen, das gab es damals quasi nicht. Und jetzt schauen wir uns weiter Stellen an, wo Leute im Neuen Testament zusammen an die Bibel herangegangen sind. Und das Erste, was wir da sehen werden, ist, sie haben sich, und es lohnt sich so sehr, sich zusammen in die Bibel rein zu vertiefen. Und dazu lese ich uns Apostelgeschichte 17, Vers 11. Dann kommt Paulus in die Stadt Beröa. Er geht, wie er es sonst auch macht, zuerst zu seinen Landsleuten, zu den Juden, kommt da zu ihnen in die Synagoge und erklärt ihnen anhand vom Alten Testament, Jesus ist der Messias, er ist unser Retter und der Retter der ganzen Welt. Und dann heißt es da, wo er es ihnen erklärt hat und das quasi das Evangelium verkündigt hat, diese Leute in Beröa, diese aber waren edler als die in Thessalonik. Sie nahmen mit aller Bereitwilligkeit das Wort von Paulus auf und untersuchten täglich die Schriften, ob dies sich so verhielt. Also sie als jüdische Synagoge besitzen zusammen die Schrift oder Teile von den Schriften des Alten Testaments. Und da forschen sie jetzt, ob das stimmen kann, was Paulus gesagt hat. Sie schauen, stimmt das mit Jesus? Ist er der versprochene Retter? Was machen sie dazu? Sie machen das täglich, sie treffen sich und sie untersuchen dann wirklich gemeinsam intensiv die Bibel, um diese Fragen zu beantworten. Also sie als jüdische Gemeinde haben diese wichtige Sache zu besprechen. Und sie wissen, was Gott uns da jetzt möglicherweise zu sagen hat, das betrifft nicht nur mich alleine. Diese Fragen, das kann nicht nur jeder für sich klären. Es ist keine rein private Angelegenheit, sondern was Gott hat aufschreiben lassen, das hat öffentlichen Anspruch, das muss in unsere Gemeinschaft, das muss in die Öffentlichkeit. Und das, was Paulus uns dazu zu sagen hat, das hat auch öffentlichen Anspruch. Sie wissen, das betrifft uns alle, das betrifft unser ganzes gemeinsames Gemeindeleben auch. Wir müssen zusammenschauen, was dazu in der Schrift steht. Und dann ist es bei uns nicht anders. Und eigentlich auch bei allen Menschen ist es nicht anders. Nach christlichem Verständnis ist es so, Gott hat alle Menschen gemacht. Er hat das Sagen über alles und jeden. Und Jesus ist auch für alle gestorben. Und er fordert alle dazu auf, kehrt um von euren eigenen Wegen. Lasst euch von mir eure Schuld vergeben und lebt so, wie Gott es möchte. Gott sagt das allen, was Gott von uns möchte. Es ist eine öffentliche Sache. Eine Sache, die die gesamte Menschheit betrifft. Es ist nicht nur, das soll jeder für sich machen. Und selbst wenn die Öffentlichkeit oder die Gesellschaft sagt, wir wollen das gar nicht hören, wir wollen nicht wissen, was die Bibel sagt, oder wir verbieten das sogar, der Inhalt, beziehungsweise Gott hat den Anspruch, ich bin für alle da und ich habe allen was zu sagen. Und das, was in der Bibel steht, muss unters Volk. Deshalb bekennen und bezeugen Christen schon immer, auch in den schwierigsten Umständen, auch wie wir es gehört haben von der Open Doors in Mexiko und anderen Ländern, wo es wirklich verboten ist, das zu sagen. Christen bekennen und bezeugen auch in solchen Situationen, unser Jesus ist der Herr über alles. Und er ist für jeden der Retter von Sünde, von Schuld, von Tod und Gottlosigkeit. Das muss Thema sein, auch in Gemeinschaft und in Gesellschaft. Und ja, es ist manchmal bequemer, Sachen nur mit sich auszumachen. Es ist bequemer, so wie man es einfach gewohnt ist, miteinander zu reden. Die Themen, die halt in der Öffentlichkeit okay sind, darüber zu reden oder wie man es gewohnt ist, in Beziehungen zu reden, es ist bequemer, es so zu machen. Und ich glaube, unbewusst haben wir das übernommen und sind davon geprägt, Glaube ist Privatsache. Die Bibel ist nur für mich persönlich da. Wir sind davon geprägt. Und wir müssen aktiv Kraft investieren, um es anders zu machen. Es ist komisch, Gott und Glaubenssachen in Gesprächen zu thematisieren, auch unter den Geschwistern. Und dann ist die Frage, die ich mir und uns stellen möchte, bist du bereit, Kraft zu investieren, um es anders zu machen? Der Inhalt drängt von sich aus in Beziehungen und in Gemeinschaft. Ich glaube auch, wir spüren das. Selbst wenn wir auch nur für uns Bibel lesen, merken wir, also was da steht, das soll auch Gemeinschaften verändern. Was da steht, das soll meine Beziehungen prägen. Das hat auch mit anderen was zu tun. Und selbst wenn du noch nicht weißt, wie genau du den Glauben und die Bibel in Beziehungen reinbringen kannst, selbst wenn du es noch nicht weißt, fühl dich nicht komisch oder verkehrt, wenn du spürst, das muss in Beziehungen. Bete dafür, dass es passiert. Such nach Wegen, wie es passieren kann. Von der Sache her ist es richtig. Deshalb fühl dich nicht komisch. Es ist von der Sache her richtig und wird es gut, wenn man sich zusammen vor Augen halten will, was die Bibel sagt, was Gott uns durch die Bibel sagen will. Dann glaube ich, müssen wir, ich sag mal, unter uns damit anfangen. Also wenn du und der andere, ihr beide denkt, ja, die Bibel hat uns was zu sagen, dann ist doch alles dafür gegeben, dass ihr darüber ins Gespräch kommt. Und dann kannst du vielleicht anfangen mit deinem Ehepartner oder mit deinem besten christlichen Freund. Sag ihm einfach mal, hey, ich denke zurzeit echt viel über die und die Frage nach. Zum Beispiel über die Frage, was Gott mir zum Thema Identität zu sagen hat. Hat dich diese Frage eigentlich auch schon mal bewegt? Und was hast du dabei von Gott darüber erfahren? Was hat Gott dir dabei klargemacht? Oder wenn ihr gerade über irgendwas aus eurem Leben redet, wirft zwischendrin die Frage ein, hey, wollen wir mal kurz überlegen, ob Gott uns dazu auch in der Bibel irgendwas sagt? Oder wenn ihr nach dem Gottesdienst zusammensteht, fragt vielleicht auch nicht nur, und wie fandest du heute die Predigt? Weil dann ist einfach nur Ja oder Nein Antwort, sondern frag, gab es irgendwas, was du heute herausfordernd fandest? Es lohnt sich, die Bibel zum Gesprächsthema zu machen, sie in Gesprächen dann auch einfach mal aufzuschlagen und sich letztendlich da zusammen rein zu vertiefen. Und gerade das gemeinsame Hören auf Gottes Wort, wie bei einer Predigt, gerade das eignet sich dafür besonders gut als Startpunkt. Auch wenn man gerade zusammen was gehört hat, darüber dann noch zu reden. Und das liegt auch daran, weil auch Predigt so sehr eine gemeinsame Sache ist. Und deshalb wollen wir uns das auch in einem extra Punkt anschauen. Auch Predigt ist eine gemeinsame Sache. Und da gibt es eine Stelle in 1. Korinther 14. Da heißt es, 1. Korinther 14, Abvers 26, was ist nun, Brüder? Wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder oder hat der eine einen Psalm, einer hat eine Lehre, hat eine Offenbarung, hat eine Sprachenrede, hat eine Auslegung. Alles geschehe zur Erbauung. Vers 29, von den Propheten aber sollen zwei oder drei reden, die anderen sollen prüfen. Also hier ist ein Gottesdienst beschrieben. Und da wird jetzt nicht nur gesagt, von einem kommt alles, sondern verschiedene Leute tragen verschiedene Sachen bei. Und die Propheten damals, die haben das jetzt auch nicht komplett losgelöst von der Bibel gemacht. Also auch die Propheten, das waren Leute, die auch in der Bibel zu Hause waren. Die kannten die Bibel. Wir könnten das jetzt noch groß unterscheiden von Leuten, die Lehrpredigten machten, von Lehrern, die Lehrpredigten machten, aber das Prinzip ist dasselbe. Sie geben was im Namen Gottes weiter, sie halten eine Predigt. Und sind sie da jetzt die Einzigen, die dabei was machen? Nur die Propheten, nur die Prediger, die was vortragen? Was sagt der Text? Schaut mal ganz am Ende. Und die anderen sollen prüfen. Also die ganze Gemeinde ist aktiv. Sie prüfen, sie hören aktiv zu. Sie schauen, ob es sich auch so verhält, wie es der da vorne sagt. Ein Dozent von mir hat gesagt, der eine hat das Amt des Redens, die anderen haben das Amt des Hörens. Das ist genauso ein aktiver Auftrag wie das andere auch. Natürlich hat das erstmal weniger Auswirkungen, wenn man nicht aktiv zuhört, als wenn der vorne aufhört, aktiv zu reden. Aber du kannst damit genauso Gott ehren und genauso Gottes Wort Raum geben, wie der, der es weitergibt. Einfach, wenn du eine Predigt an dich ranlässt, du dein Herz öffnest und du aktiv zuhörst. Was wir hier auch sehen ist, es sind auch mehrere, die das Wort Gottes weitergeben. Vers 26 schon, einer hat einen Psalm, einer eine Lehre und auch von den Propheten soll es ruhig mehrere geben. Also die Vorstellung, dass eine Gemeinde nur einen Pastor hat und dass immer nur er predigt, ist eigentlich nicht die Idee Gottes. Gott will immer eine Mehrzahl an Leuten gebrauchen, auch fürs Predigen. Nur das ist auch dauerhaft wirklich gesund, als wenn es immer nur einer macht. Bei uns predigen Gott sei Dank wirklich auch immer mal wieder andere außer mir. Und wir sollten das auch wirklich nicht nur machen, damit ich mal frei habe. Nein, es ist grundsätzlich biblisch, es auf mehrere Schultern aufzuteilen und es auch anzustreben, gute Prediger aus den eigenen Reihen auszubilden. Das heißt auch, werdet nicht viele Lehrer, liebe Brüder, in Jakobus 3. Also es kann und soll jetzt auch nicht jeder machen und muss es auch nicht. Predigen ist so schon eine Gemeinschaftsaktion. Predigt ist ein Gemeinschaftsprojekt. Wir alle stellen uns unter das Wort Gottes. Auch ich als Prediger stelle mich unter das Wort Gottes. Und es ist ungefähr so, wir sind alle Gastgeber füreinander und für andere. Und gleichzeitig sind wir auch Gäste am Tisch Gottes. Gott hat das Essen gemacht und ich als Prediger bin nur der, der es serviert. Ich bringe es uns, damit wir etwas zu essen haben. Und dann glaube ich auch, ist es so, weil Predigt eine gemeinschaftliche Sache ist, die Predigt muss nicht jede Woche dich treffen. Also bei dem Prüfen geht es nicht darum zu sagen, ja, heute hat es mir gefallen, oh nee, heute war er wieder langweilig. Manchmal ist eine Predigt auch genau für deinen Nebensitzer. Und dann kannst du dich auch darüber freuen oder mal überlegen, wenn mal für dich nicht so viel dabei ist, könnte es heute vielleicht für jemand anders, aber genau gepasst haben. Oder überlegen, okay, bringt es uns als Gemeinde insgesamt weiter, wenn wir darüber was hören. Nicht jede Predigt muss für dich sein und auch nicht jede Predigt muss exzellent sein. Wichtig ist, Woche für Woche vom Wort Gottes angesprochen zu werden. Und natürlich, wenn mal 3, 4 Sonntage wirklich nichts dabei ist, das soll so nicht sein. Und ich bete und versuche es jedes Mal so zu machen, dass wirklich für jeden zumindest ein bisschen was dabei ist. Ich weiß, dass meine Predigten sehr anspruchsvoll sind und ich habe da auch nicht die Erwartung, dass jeder immer alles mitnimmt. Aber man sollte nicht leer nach Hause gehen. Das ist schon mein Wunsch und mein Anliegen. Und dafür habe ich als Prediger eine Verantwortung, eine große Verantwortung. Und es kann dann durchaus mal stark an mir liegen. Und aber auch du als Hörer hast auch eine Verantwortung, die Verantwortung aktiv zuzuhören. Wenn es dir schwerfällt, schreib mit oder lies die Bibeltexte vorher schon mal oder lies sie währenddessen. Predigt ist nicht nur Berieselung. Predigt ist Dienst. Du dienst dabei. Eben auch der Dienst des Hörens und des Prüfens. Du hast eine Verantwortung zu prüfen, was ich sage. Also das Wort Gottes hören und es sprechen lassen, der richtige Ort dafür ist die Gemeinde. Das Wort Gottes gehört in die Ortsgemeinde. Und deshalb glaube ich auch, sollte man primär die Predigten der eigenen Gemeinde hören. Also auch wenn man mal nicht da ist, man nicht irgendeine Online-Predigt hört, sondern man zuerst die aus der eigenen Gemeinde hört. Ich bin auch da nicht gegen Online-Predigten, aber das Hören auf Gottes Wort soll eingebettet sein in Beziehung, in Gemeinschaft, in die Möglichkeit, darüber zu diskutieren, darüber auszutauschen. Es geht darum, dass der Prediger auch seine Zuhörer kennt, dass er weiß, was die Gemeinde braucht, was der Einzelne braucht. Und als Prediger macht man sich dazu Gedanken, macht sich auch, vielleicht als Pastor auch noch mal mehr Gedanken, auch über Jahre hinweg, wie man die Gemeinde prägt und was man vermittelt. Zusätzlich kann man dann immer noch mehr Predigten hören. Und warum auch das nicht noch mehr in Gemeinschaft? Man kann sich treffen, man kann zusammen Hausarbeit erledigen und man kann währenddessen eine Predigt hören und dann noch darüber austauschen. Und ja, da draußen gibt es super Prediger, bessere Prediger, als ich es bin, wo es wirklich super wertvolle und wirklich stärkende Predigten gibt. Der Grund, warum ich denke, dass man die Predigten der eigenen Gemeinde hören soll, ist nicht der, dass ich meine Predigten besonders gut finde. Der Grund dafür ist, dass ich denke, dass es Gottes Idee ist. Gott hat uns hier zusammengeführt, und zwar jeden Einzelnen. Und das aus Gründen, die zum Teil nur er weiß, und definitiv aus Gnade und letztlich auch um mich zu schleifen und um mich zu verändern. Dafür möchte er auch euch gebrauchen. Auch als Pastor, als Ältester, als Leiter braucht man die Rückmeldung der Gemeinde. Braucht man das Prüfen der anderen. Was dabei passieren kann oder wie das aussehen kann, dazu eine kleine Begebenheit. Zwar war das in der aktuellen Predigtreihe. Für mich war die ganze Predigtreihe schon ein kleines oder vielleicht auch mittelgroßes Wagnis. Eine Predigtreihe über die Bibel und was machen wir über die Bibel? Also okay, 20 Predigten nur über dieses Thema, wie man mit ihr umgehen soll, über Methode, über Schriftverständnis. Okay, hoffentlich verliere ich dabei nicht allzu viele Zuhörer. Für mich war es wichtig, dass man weiß, was es mit diesem Buch auf sich hat und dass wir da in gewisser Weise eine gemeinsame feste Grundlage haben. Und große Sorge hatte ich dann vor allem vor dem dritten Teil, mit den Auslegungsschritten zur Bibel. Also wie soll man darüber eine Predigt halten? Wortstudium, Textpragmatik, Satzstruktur, das sind Vorlesungen. Also große Sorge hatte ich für diesen dritten Teil. Und dann waren wir im zweiten Teil, wo es ums Schriftverständnis und modernes Denken ging. Es war so von Ende April bis Anfang Juni. Und das waren schon einige lehrintensive Predigten. Und ich wusste, okay, danach wird es noch vorlesungsmäßiger. Von daher, okay, vielleicht geht das auch jetzt schon, wenn es noch nicht extrem vorlesungsmäßig ist. Und bisher hat sich noch keiner gemeldet, dass es irgendwie zu viel oder zu kopflastig war. Deswegen dachte ich, okay, schaust mal, wird schon irgendwie gehen. Und dann kam aber am Ende dieses zweiten Teils über das Schriftverständnis eine Schwester auf mich zu und ich bin ihr so dankbar, was sie zu mir sagte. Sie sagte sehr liebevoll und wertschätzend, dass sie mich schätzen und so weiter, dass sie dankbar sind, wirklich sehr liebevoll und wertschätzend. Und dann sagte sie auch, Nils, wir sehnen uns nach einer ermutigenden Predigt. Wir brauchen das. Und in letzter Zeit war es einfach so vorlesungsmäßig. Und für mich war das, danke, dass es mir jemand sagt. Ich hatte diese Sorge schon gehabt, aber wahrscheinlich hätte ich nichts geändert, wenn mir niemand eine Rückmeldung gegeben hätte. Deshalb bin ich dieser Schwester von Herzen dankbar, dass sie den Willen hatte und den Mut hatte, mir das zu sagen. Ich habe geschaut, okay, was kann ich denn machen, dass es irgendwie mehr Lebensbezug hat. Ich habe verschiedene Sachen überlegt und habe letztendlich dann entschieden, diese Auslegungsregeln, da mache ich keine Lehrthemen draus. Das sollen keine Vorlesungen sein, definitiv nicht, sondern ich predige jeweils einen konkreten Bibeltext und diesen Text versuche ich in unser Leben reinsprechen zu lassen und es konkret und praktisch werden zu lassen. Und dann nur währenddessen weise ich hier und da darauf hin, was jetzt man auslegungsmäßig beachten soll, wie man vorgeht, wenn man diese Texte liest und auslegt. Also viel weniger lehrhaft und abstrakt, sondern viel konkreter und mit deutlich mehr Bezug zu unserem Leben. Und ich hoffe, dass das so auch wahrgenommen wurde oder habe auch dazu, ich habe mehr Rückmeldungen bekommen, dass es wieder mehr zu den Herzen ging. Insgesamt habe ich keine Rückmeldung bekommen, ob wirklich dieser Wechsel bemerkt wurde. Aber auch das, jetzt wisst ihr ja, ich freue mich über Rückmeldungen, ihr könnt das immer gerne machen. Für mich sind Predigten wirklich, die ich hier halte, es ist eine Gemeinschaftsaktion. Ich bin angewiesen auf euer Feedback und ich bitte euch wirklich sehr darum. Gott hat euch mir ebenso gegeben, wie ich denke, dass es andersrum ist. Und ihr müsst euch keine Sorgen machen, dass ich euch das übel nehme. Und ich hoffe, ich wirke auch nicht so, dass ich mir nicht raten lasse oder ich unnahbar bin oder ich zu überzeugt bin von irgendwelchen Sachen. Also kommt gerne auf mich zu oder letztlich auch, wenn andere von hier vorne oder als Älteste leiten, es ist nicht so, dass man uns keine Rückmeldung geben darf. Wenn ich oder andere keine Rückmeldung bekommen, wie sollen wir dann lernen? Wir wollen und wir müssen lernen, zusammen als Gemeinde. Also lasst uns auch Predigt gemeinsam angehen. Aktiv zuhören, damit wir schauen können, wie kann das Wort Gottes unter uns seine Kraft entfalten? Wie kann das Wort Gottes am besten unter uns seine Kraft entfalten? Dafür hat Gott uns hier zusammengestellt, jeden Einzelnen von uns. Und dann möchte ich noch auf eine letzte Sache schauen. Die Gemeinde ist so wichtig für das Bibellesen, weil in ihr und über ihr das Wort Gottes ist. Was meine ich damit? Jetzt wird es wieder vorlesungsmäßig. Das Wort Gottes in und über der Gemeinde. 1. Timotheus 3, Vers 15 heißt es, du, Timotheus, sollst wissen, wie man sich verhalten muss im Hause Gottes, dass die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, Säule und Fundament der Wahrheit. Also die Gemeinde gehört dem lebendigen Gott. Und Gemeinde meint hier jetzt schon noch jede Ortsgemeinde, aber die Gemeinde im universellen Sinn, alle Jesus-Nachfolger auf der ganzen Welt. Also die Gemeinde an sich. Und sie hat Gott eingesetzt als Säule und Fundament für die Wahrheit. Also die Gemeinde trägt die Wahrheit. Sie soll dafür sorgen, dass die Wahrheit bewahrt bleibt. Dass sie einen Ort hat, wo sie sein kann. Gemeinde ist der Ort, wo die Wahrheit Gottes beschützt wird, wo sie gepflegt und kultiviert wird. Gemeinde ist der Ort, wo die Wahrheit erforscht wird. Und dann hat Gemeinde, oder hat, ist die Bestimmung von Gemeinde, Also Gemeinde hat die Bestimmung von dem, was heutzutage meistens Bibelschulen oder christliche Hochschulen machen. Diese Bestimmung zu schauen, ja, wie ist die Bibel denn zu verstehen? Was sind die Wahrheiten in ihr? Was sagt Gott von sich selbst? Dafür hat Gemeinde den Auftrag. Jesus ist nicht für die Gemeinde und für Bibelschulen gestorben. Jesus baut nicht Gemeinde und als Nebenprojekt theologische Ausbildungsstätten. Gemeinde ist das, was Jesus auf dem Herzen hat. Und Gemeinde ist der Ort, wo über ihn und über sein Wort nachgedacht werden soll. Dass es Ausbildungsstätten und Bibelschulen gibt, ist ein Segen Gottes. Und es ist auch in unserer Zeit ohne sie nicht denkbar. Aber letztlich sind auch sie nur der verlängerte Arm von Gemeinde. Und sie müssen sich daran messen lassen, ob sie Gemeinde dienen. Nicht, ob sie das irgendwo stehen haben, dass sie Gemeinde dienen, sondern ob das auch wirklich durch sie passiert. Und ich habe selber enorm von Ausbildungsstätten profitiert. Also versteht mich da nicht falsch und wir brauchen sie. Was ich sagen will ist, wir dürfen deshalb nicht alles, was mit Theologie zu tun hat, an sie delegieren. Wir dürfen nicht denken, okay, so richtig Bibelstudium, das macht man dort. Und wir machen hier eher Gottesdienste oder halt so das normale Leben. Nein, Bibelstudium und Theologie muss eingebettet sein in Gemeinde und ins echte Leben. Jesus sagt nicht zu einem Einzelnen, dass er die Bibel richtig verstehen wird. Er sagt in Johannes 16, Vers 13, wenn aber jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Die Gemeinschaft der Gläubigen zusammen haben die Verheißung, dass Gott sie in die Wahrheit leiten wird. Und ja, auch Paulus hat zeitweise in Ephesus so etwas wie eine Bibelschule gehabt. War erst in der Synagoge, da hat man ihn dann sozusagen rausgeschmissen, weil sie Jesus nicht akzeptieren wollten. Und dann heißt es da in Apostelgeschichte 19, Vers 9, und er, Paulus, redete täglich in der Schule des Tyrannus. Dies aber geschah 2 Jahre lang, sodass alle, die in Asien wohnten, sowohl Juden als auch Griechen, das Wort des Herrn hörten. Also auch da konnte man richtig intensiv ins Wort Gottes reingehen. Paulus hat täglich darüber unterrichtet und das 2 Jahre lang. Es war quasi wie eine Bibelschule. Aber es braucht auch da die Verbindung zur Ortsgemeinde. Und es muss im Blick sein, welche Anliegen Gott hat. Und bei Gemeinde ist das Bibellesen eben eingebettet in das normale und alltägliche Leben. Und es ist eingebettet in einen bunt zusammengehaufelten Menge von Menschen. Es ist eingebettet in ihre Beziehungen, in Freundschaften, eingebettet ins Familienleben. Und Gott will durch die Bibel an deinem ganzen Leben schleifen. Nicht nur an deinem Intellekt, sondern am ganzen Leben und auch eben an unserem gemeinsamen Leben. Er will Gemeinde gebrauchen, um sich zu verherrlichen. Und dann kann nur Gemeinde wirklich zeigen, wer Jesus ist und was er getan hat. Weil Gemeinde ist der Ort, wo wir als begnadigte Sünder dem lebendigen Gott begegnen. Und du trägst dazu bei, einfach wenn du ihm dein Herz hinhältst. Dazu musst du kein fleißiger Bibelschüler sein und du musst auch nicht super motiviert sein, die Bibel selber zu lesen und dich da rein zu vertiefen. Jesus ist nicht einfach nur für die besonders Motivierten gestorben. Er ist für die gestorben, die erkennen, dass sie schuldig vor ihm sind. Und für die gestorben, die annehmen, dass er alles für sie getan hat. Gib ihm dein Herz und sei bereit, dich von ihm prägen und verändern zu lassen. Jesus hat nicht einfach Individuen berufen, ihn zu kennen. Jesus' Ziel war nicht nur für Einzelpersonen zu sterben. Sein Evangelium bringt eine neue Gemeinschaft hervor, die Gemeinde. Die, die wissen, dass Jesus für sie gestorben und auferstanden ist. Und du brauchst diese Gemeinschaft, weil sie Gottes Werkzeug in deinem Leben und in dieser Welt ist. Du brauchst diese Gemeinschaft, um richtig mit der Bibel umzugehen. Und du brauchst beides. Du brauchst die Gemeinschaft und die Bibel, um richtig leben zu können. Möge Gott uns dabei helfen, dass wir gemeinsam durch sein Wort zu seiner Ehre leben dürfen. Amen. Damit sind wir am Ende dieses Gottesdienstes und ich möchte euch allen Gottes Segen wünschen für diesen Sonntag und auch für die kommende Woche und möchte uns auch gern noch den Segen unseres Gottes zusprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.